Ich freue mich auch, euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern. Nun stehe ich ja hier als Theologe und so ein Theologe, der fragt sich ja immer wieder, wie ist denn jetzt eigentlich Gott? Und ich muss sagen, das begegnet mir zum Glück immer wieder als eine spannende Frage. Warum als eine spannende Frage? Weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass Gott langweilig ist. Und wenn mir das mal so vorkommt, dann fange ich wieder an zu buddeln und zu wühlen. Mensch Gott, wie bist du denn eigentlich? Ich glaube, das ist eine lohnende Frage. Aber wir haben ja auch alle so gewisse mitgegebene Konzepte von Gott, die schon mal so ein paar erste Aussagen zulassen. Und wenn man auch so in dicke Bücher von Theologen guckt, dann begegnet einem da auch schnell mal so eine Aussage wie, ja, Gott ist zum Beispiel allwissend oder allgegenwärtig oder was könnte er noch sein, allmächtig. Ich bin mir aber nicht so sicher, obwohl ich glaube, dass das schon irgendwie richtig ist, dass das Aussagen sind, mit denen Gott auf uns zukommt. Warum bin ich mir da nicht so sicher? Weil das irgendwie bei all diesem allmächtig, allwissend, das ist auch irgendwie zu allgemein. Ja, das ist zu groß. Wenn das, was Gott ist, für uns ein Geschenk sein soll, wenn das, was er ist, er uns aushändigen möchte als ein Geschenk, dann muss es auch irgendwie in unsere Hände passen. Ja, aber Allmacht, Allwissenheit und so, das passt irgendwie nicht in meine Hände, auch nicht in meinen Kopf. Jesus zum Beispiel hat, wenn er über Gott gesprochen hat, nie im Allgemeinen gesprochen, sondern er hat diese großen Konzepte von Gott immer in kleiner Münze ausgezahlt. Er hat sogar Beispiele aus dem Alltag gewählt, um Gott konkret werden zu lassen, um Gott überraschend werden zu lassen für uns. Und einmal hat er sogar gesagt, Gott, er ist wie eine Hausfrau. Ja, und da haben einige gedacht, okay, eine Hausfrau, ja, kenne ich, aber was ist daran irgendwie spannend? Ja, ich bediene hier keine Klischees, bitteschön. Ja, ihr braucht gar nicht raunen und runzeln. Also es klingt auf jeden Fall, Hausfrau, das klingt jetzt schon mal nicht so nach so einem XXL-Konzept. So, ja? Das klingt für manche, die sehr fromm sind, vielleicht eher so ein bisschen nach XS. Ne? Das ist so klein, das ist nicht ehrwürdig genug. Aber Jesus hat gesagt, Gott, er ist wie eine Hausfrau. So, was meint er denn damit? Lesen wir doch mal die Geschichte aus Lukas 15. Dort ab Vers 8. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Das ging damals gar nicht, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus ein Gleichnis. Wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Das ist jetzt übrigens diese Hausfrau, ja? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Okay, also diese Geschichte, die erklärt sich noch nicht von selbst. Ich werde gleich was dazu sagen, warum diese Frau sich so freut. Denn wenn du irgendwie 10 Euro verlierst, dann, ja, die könnten dir fehlen, ja, aber du wirst nicht so aus dem Haus sein wie sie hier. Jesus nutzt diese Geschichte, die er mit dem Beispiel einer Hausfrau verbindet, um zu zeigen, wie Gott ist, um die Frage zu beantworten, wie kommt er eigentlich auf uns zu? Wie dürfen wir ihn uns gegenüber denken? Und vielleicht das zuerst, Gott findet seine beste Rolle vielleicht gar nicht darin, ehrfurchtsvoll zu sein, sondern er findet seine beste Rolle vielleicht gerade darin, sehnsuchtsvoll zu sein. Ja? Sehnsuchtsvoll zu sein. Das ist ja für manch einen dann auch ein bisschen überraschend, weil man denkt an sich und fragt sich, wie könnte Gott Sehnsucht nach mir haben? Und Gott sagt, doch, bin sehr sehnsuchtsvoll. Gar nicht so ehrfurchtsvoll, wie du mich immer empfindest. Ich bin sehnsuchtsvoll. So. Er ist wie eine Hausfrau, die auch noch in den letzten Ecken sucht. Und dann bezieht sich Jesus auf einen Brauch auf seiner Zeit. Und das meint diese 10 Münzen. Denn wer damals Braut war, der bekam zur Hochzeit einen Satz geschenkt, nämlich 10 Münzen. Als eine schöne, wertvolle Erinnerung an diesen überaus wertvollen Tag und eben auch an diese überaus wertvolle Erfahrung, Mensch, da ist Liebe in deinem Leben. Ja? Du gehörst zu jemandem. Und das wurde dann für den, also für die Frau, die es bekam, eine ganz wunderbare Erinnerung, und der Wert dessen war viel größer als der Geldwert, weil das wurde zum Symbol für einen Schatz. Also diese 10 Münzen waren ein persönlicher Schatz, aber ein Symbol für einen gemeinsamen Schatz, nämlich Liebe. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum die Frau so unfassbar viel in den letzten Ecken sucht und dann auch so happy ist und sogar noch zu ihren Nachbarinnen läuft und sagt, freut euch, weil die wussten dann, warum sie sich so freut. Ja, die hatten vielleicht auch so einen Satz Münzen zu Hause. Okay. Als ich diese Story irgendwann mal las, dachte ich, die Story, die hat es schon mal gegeben, nämlich auch in meinem eigenen Leben. Wie war das? Ich war damals so ungefähr 15 und es waren gerade Sommerferien. Da war ich wir hatten da, wo ich wohnte, einen schönen See. Und da war ich also mit Freunden in den Sommerferien an diesem See, wie eigentlich an jedem Tag. Und irgendwann nach Stunden dachte ich, jetzt muss ich mal nach Hause, ich habe Hunger, bin ich dann mit einigen nach Hause gegangen. Andere blieben aber noch. Und die waren auch im Wasser und riefen, ey, ihr Langeweiler, was wollten ihr zu Hause, bleibt mal schön hier. Und da haben wir uns tatsächlich eines Besseren besonnen und sind dann nochmal einfach so ins Wasser gejumpt. Ich hatte aber keine Badehose mehr an, sondern meine Sporthose, meine Turnhose. Und da war der Schlüssel drin. Ja, ich also in die Fluten, ne, mit den anderen da rumgetollt, rausgegangen und plötzlich der Schlüssel. Ja, wo war der? Genau, in dem tiefen, tiefen See. Und da dachte ich, oh nein, der Schlüssel. Es ist gar nicht so lange her gewesen, dass ich so einen Schlüssel bekommen hatte. So, ne? Der war mir auch wichtig. Ich habe den immer so ganz repräsentativ getragen, um zu zeigen, dass ich Zugang habe. Aber das war ja auch eine teure Angelegenheit für mich. Ja, viel Geld hatten wir nicht. So, der Schlüssel mit den vielen, vielen Schlüsseln, der mir überall Zugang verschaffte. So, ich war also echt ein bisschen down, verstehst du? Ich dachte, der Schlüssel ist weg. Super. Ja, am nächsten Morgen klingelte dann in den Ferien mein Wecker. Ist ja schon mal ungewöhnlich, ne? In den Ferien klingelt ein Wecker. Wann klingelte er? Um 5. Ich bin dann also bewaffnet mit einer Taucherbrille und einem Handtuch. Genau, das wollte ich sagen. Handtuch und Taucherbrille, bin ich dann zu diesem See gegangen. Da lag Nebel drüber. Er war spiegelglatt. Er war auch sehr kalt. Aber ich war noch eiskälter und bin einfach so rein. So. Und dann tauchte ich immer wieder nach diesem Schlüssel. Tauchte und tauchte eine halbe Stunde lang. Mir wurde auch langsam kalt, aber ich ließ mir nichts anmerken. Ich dachte, wo ist das Ding, wo ist das Ding? Und irgendwann fand ich ihn. Ja? Und das, was dann passierte, kann ich dir gar nicht in Worten schildern. Ich bin also, als ich ihn dann fand in diesem See, bin ich dann rausgeschossen wie eine Rakete. Ja? Ich grölte, jauchzte, jubilierte, das ahnst du nicht, und dachte, es ist unfassbar, ich habe ihn wieder. Das war also ein sehr erhebender Moment. Aber die Story geht noch weiter. Wie denn nämlich? Ein Freund von mir, der wohnte direkt in der Nähe dieses Sees. Und ich bin dann einfach dahin. Ne? Ding Dong, kurz vor 7. Ich wusste, der ist da, der war Azubi, der geht gleich zur Arbeit. Ich, Ding Dong, er macht auf, was ist los? Ich sag, der hieß Helmut. Ich sag, Helmut, du wirst es nicht glauben. Dann sagt er, ich glaub's wirklich nicht, was willst du hier? Es ist 7 Uhr. Was willst du hier? Ich sag, Helmut, ich habe meinen Schlüssel wiedergefunden. Im See waren. Der sagt, bist du bescheuert? Was willst du denn hier? Ja, freu dich doch mal mit. Naja, der dachte, er träumt schlecht, aber ich habe irgendwie gedacht, also das ist für mich jetzt wirklich ein Traum, der wahr geworden ist. So, ne? Es ist so eine, es war so eine Erfahrung, ich habe den dann auch immer wieder so hervorgeholt während des Tages und vielleicht noch einen Tag später und habe gedacht, Mensch, dass ich dich wieder habe, unglaublich. Und wisst ihr, wenn man was vermisst hat, es wirklich vermisst hat und es dann zurückbekommt, dann weiß man eigentlich erst, wie sehr es wirklich wert war, wie sehr es einem wirklich wertvoll war. Erst wenn es fehlt, spüren wir den Wert der Dinge oder der Person, die nicht da sind. Und so ging es mir auch. So, am Anfang habe ich ja die Frage gestellt, wie können wir uns eigentlich Gott denken oder wie ist er denn? Und ich glaube, dass Jesus hier etwas sagen möchte, was eine Antwort erlaubt, nämlich Gott in seiner Größe ist tatsächlich so groß, dass er es schafft, jeden von uns ganz persönlich zu vermissen. Nach jedem von uns sehr persönlich Sehnsucht zu haben. Und das ist echte Größe, wenn es ihm gelingt, bei der viel, viel, Vielzahl von Menschen diese sehr persönlichen Empfindungen zu spüren. Und ich glaube, dass Jesus das so besonders mit diesem Gleichnis auch unterstreichen will, dass Gott, also oder die Frage stellt, wie muss Gott sein, wenn er noch in den letzten Ecken unseres Lebens nach uns sucht, mit Sehen sucht, mit Sehnsucht. Wie wichtig muss ich ihm, musst du ihm sein, wenn er das tut? Und ich glaube, man spricht ja von Gott auch viel über, man spricht ja über ihn auch als das Geheimnis. In der katholischen Kirche ein ganz großer Begriff, ja, Gott als Geheimnis. Aber ich glaube, es gehört zu seinem Geheimnis, dass er irgendwie nicht glücklich sein kann, wenn du ihm fehlst, wenn ich ihm fehle. Und ich finde, das macht Gott groß, dass er irgendwie nicht glücklich sein kann oder zur Ruhe kommt, wenn er nicht bei uns ankommt. Und Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, zu suchen, was verloren ist. Da steckt dieses Suchen mit drin. Und er hat dieses Suchen gelebt. Er hat nicht darüber gesprochen, er hat dieses Suchen gelebt. Er ist eingetaucht in diese Welt, in unsere Wirklichkeit und schaut, wo wir uns verloren haben. Nun ist ja heute der Ewigkeitssonntag. In allen Kirchen, auch in unserer, gedenken wir an die Schwestern und Brüder, die zum Herrn gegangen sind. Aber dieser Sonntag ist ja nicht nur eine Erinnerung an die, die da waren und jetzt nicht mehr da sind, sondern das ist ja auch ein Hinweis. Ja? Ewigkeitssonntag ist ja auch ein Hinweis auf diese unfassbar große Erfahrung, die kommt. Auf diese unfassbar große Erfahrung bekommt. Eine Erfahrung, die im Rückblick dieses Leben hier aussehen lassen wird, wie das Vorwort zu dem, was dann kommt. Ja? Wir glauben, Leben hier, das war's, Kapitel zu Ende geschrieben, die Story ist fertig. Nein, im Rückblick wird das, was wir hier zu Ende gelebt haben, irgendwann mal erscheinen wie das Vorwort zu der eigentlichen Geschichte. Und die Frage lautet, aber wie geht sie weiter, unsere Geschichte? Und wie geht sie aus? Und in diese Frage bittet dich Jesus hinein, auch durch dieses Gleichnis. Und ich will dir das sagen, du schreibst gerade an dieser Geschichte. Heute. Du schreibst gerade an dieser Geschichte, an jedem Tag, der kommt. Ich möchte mit dieser Frage oder mit diesem Hinweis auf Ewigkeit auch noch eine andere Frage verbinden, nämlich ob diese Sehnsucht, von der Jesus spricht und die er in sich selbst verkörpert, weil er ja kommt und sucht, ob diese Sehnsucht, in der er da unterwegs ist, eigentlich eine Einbahnstraße ist. Ja? Dass da immer nur jemand unterwegs ist zu jemand anderem, aber eigentlich ist es eine Einbahnstraße. Da kommt ihm nichts und niemand entgegen. Fragezeichen. Ist das so? Und Jesus spricht ja nicht über verlorene Münzen. Das ist ja nur ein Beispiel. Ne? Gleichnis ist ja eine Beispielgeschichte. Er versucht ja, Wirklichkeit umzumünzen in Begriffe, die wir irgendwie denken können. Und er spricht über verlorene Menschen und nicht über verlorene Münzen. Aber wir leben ja in einer Empörungsgesellschaft, ne? Sag das falsche Wort und du hast gleich tausend scharf geschliffene Meinungen gegen dich, die dich alle filetieren wollen. So, gibt es denn heute noch verlorene Menschen? Ja, ist das nicht nur furchtbare Unterstellung? Jesus sagt, es gibt mehr verlorene Menschen, als wir geneigt sind zu sehen. Möglicherweise geneigt sind, in uns selbst zu sehen. Ich möchte etwas mit euch teilen, was ich bei John Ortberg las, der in einer guten Weise, wie ich finde, das unser Hier und Jetzt verbindet mit der Ewigkeit. Mit einem größeren Zusammenhang. Und ich lese mal dieses Zitat. Ich glaube, ich habe diesen Beamer-Text mitgeschickt, lieber Jörg. Lass ihn mal, ich lese das mal so langsam, dass wir das gut fassen können. Ja? Danke. Also John Ortberg schreibt, was meint eine verlorene Seele? Geht heute überhaupt noch jemand verloren? Ich habe früher immer geglaubt, dass sich das Verloren auf den Bestimmungsort bezieht, auf das Ziel bezieht. Ich habe nicht geglaubt, dass es sich auf den augenblicklichen Zustand bezieht. Dabei ist der augenblickliche Zustand das eigentliche Problem. Wenn ein Auto nicht mehr funktioniert, spielt es keine Rolle, ob es schon auf dem Schrott Platz steht oder in der Garage eines Luxushotels. Wir sind nicht etwa deshalb verloren, weil wir einmal am falschen Ort landen werden. Wir werden am falschen Ort landen, weil wir verloren sind. Es bedeutet nicht, ich könnte eines Tages an diesem Ort enden. Es bedeutet, ich könnte zu einem solchen Menschen werden. Ja? Und das, finde ich, bringt er gut zusammen, John Ortberg. Ich könnte einmal zu einem solchen Menschen werden. Und deswegen, aufgrund meiner Entscheidungen, dieser Mensch gewesen sein, der dann diesen Ort für sich erwählt hat. Was meint er denn, wenn er sagt, ich könnte zu einem solchen Menschen werden? Ich hab mal versucht, an mich zu denken, was ich manchmal so in mir wahrnehme oder vielleicht manchmal mehr als manchmal. Ich könnte zu einem solchen Menschen werden, der eigentlich immer nur sich selbst meint. Ich könnte zu einem solchen Menschen werden, der eigentlich sich selber glücklich sehen möchte, nicht vor allen Dingen andere. Ich könnte zu einem solchen Menschen werden, dessen Empfinden für das Gute droht kleiner zu werden. Ich könnte zu einem solchen Menschen werden, der eigentlich immer nur Recht hat, aber sich nie entschuldigt. Ich könnte zu so einem Menschen werden, dessen Herz keine Ideen mehr hervorbringt für Liebe. Ich könnte zu einem solchen Menschen werden, der keine Sehnsucht mehr hat nach sich selbst. Und ich könnte zu so einem Menschen werden, der auch keine Sehnsucht mehr hat nach Gott. Wisst ihr, es gibt in unserem Leben, das wir leben, geistige und körperliche Grundfunktionen. Und wenn die zurückgehen, das konnte ich schon hier und da beobachten, ja, wenn die zurückgehen, dann stirbt ein Mensch. Wenn diese Grundfunktion des Geistes und des Körpers zurückgehen. Aber genauso gibt es auch geistliche Grundfunktionen. Und wenn die zurückgehen, dann stirbt geistliches Leben. Diese Verbindung mit Gott verkümmert. Ohne dass es wehtut. Es kann sich einfach so zurückziehen, weniger werden, aufhören. Und deswegen ist diese Frage nach Ewigkeit eine wichtige Frage, denn wir leben heute unsere Zukunft. Nicht irgendwann. In unseren gestrigen Entscheidungen und erst recht in unseren heutigen Entscheidungen ist unsere Zukunft immer gegenwärtig, weil wir darin die Antwort geben, was für Menschen wir sind und was für Menschen wir werden. Es gibt keinen anderen Tag zu entscheiden als heute. Und das meint eigentlich Ewigkeit, was du heute für gültig erklärt hast, weil du dich dafür entscheidest und weil du es lebst, das wird einmal für endgültig erklärt werden. Und da wird dir keiner Gewalt antun. Da wird man sagen, das hast du für gültig erklärt mit deinem Leben. Das hast du gewollt. Du wolltest dieser Mensch werden. Dann ist das jetzt so. Und ich denke, das ist das, was John Ortberg meint, wenn er schreibt, es bedeutet nicht, ich könnte eines Tages an diesem Ort enden. Es bedeutet, ich könnte zu einem solchen Menschen werden. Aber das Schöne ist, es liegt alles in der Sehnsucht und es geht alles mit Sehnsucht los. Zuerst einmal mit der Sehnsucht Gottes nach uns und dann vielleicht auch mit der Sehnsucht nach uns selbst. Und wenn die uns berührt, dann merken wir vielleicht, Mensch, ist da vielleicht jemand, der mir dabei helfen könnte, mich wieder zusammenzusetzen zu dem Menschen, der ich eigentlich sein möchte. Die Sehnsucht nach dem, der uns wieder zusammensetzen kann. Ich will dich das fragen, gibt es das in deinem Leben noch, Sehnsucht nach dir selbst? Bei dem sogenannten verlorenen Sohn, auch aus Lukas 15, da ist es bei dem verlorenen Sohn so, dass der Sehnsucht hat nach sich selbst, dass der sich sagt, das wollte ich nicht sein. Also so will ich nicht sein. Mir gegenüber nicht, anderen gegenüber nicht. Ich will zurück zu meinem Vater. Ja. Ist Sehnsucht noch etwas, was du spüren kannst? Ich habe ja vorhin von dem Schlüsselbund erzählt und ich habe jetzt eine Stelle gelesen, da habe ich gedacht, das passt eigentlich zu meinem Schlüsselbund. Im Psalm 63 sagt jemand, Gott, ich hänge an dir. Ja? Gott, ich hänge an dir. Es ist Sehnsucht. Ja? Ich hänge an dir. Ich glaube, das gilt nicht für alle, aber für einige doch, die ich habe sterben sehen. Manche waren geschwächt, manche waren von Krankheit gebeugt, aber ich habe doch bei einigen manchmal eine Freude und eine Sehnsucht nach Gott erlebt. Da bist du dann ja, ganz berührt und denkst dir, das ist bemerkenswert. Ich erinnere mich an eine Frau, die war wirklich alt und krank, aber sie drückte ihre Freude in ihre beiden Fäuste und sagte, ich freue mich so auf Jesus. Ja. Und ich sage dir, das sagte sie nicht, weil ich da war, das sagte sie sich selbst. Ja. Oder Dieter Fahrenbruch am 23.11., also morgen, in zwei Tagen, vor einem Jahr, ist er zum Herrn gegangen. Ich war noch bei ihm und ich sagte zu ihm, Dieter, du gehst jetzt zum Herrn, ist das gut? Und er sagte, ich freue mich so. Und er war wirklich sterbenskrank. Aber er beugte sich auf in seinem Sterbebett und sagte, reckte die Hand nach oben und sagte, ich freue mich auf Jesus. Und ich bin nach Hause gegangen, habe die Tür zugemacht und habe gesagt, Herr, wenn ich mal so gehen kann, ja, dann wäre das so ein Geschenk. Ich habe da keinen Anspruch drauf, aber so gehen zu können, was für eine Gnade. Da haben wir keinen Anspruch drauf, aber wir können uns doch in dieser Sehnsucht schon mal bewegen. Sehnsucht ist doch keine Einbahnstraße, wo Gott immer nur sagt, ey, ich vermisse dich. Hören wir doch mal, was Petrus sagt hier aus 1. Petrus 1. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihm vertraut ihr, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine ergreifende Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung, ja, eure endgültige Verbundenheit mit dem Herrn. Lass doch deine Beziehung zu Jesus keine Einbahnstraße sein, sondern du übst dich doch bereits jeden Tag in der Frage, was will ich denn eigentlich sein? Zu was für einem Menschen will ich denn werden? Sehnsuchtsvoll nach Gott. Glaube mir, wir üben uns hier nur ein für das Leben, das kommt. Und für was wir uns dort entscheiden. Entweder endgültig verbunden mit dem Herrn oder endgültig unverbunden. Und das meint verloren. Keine Beziehung zum lebendigen Gott. Gestern hatten wir ja Adventsleuchten und es war wirklich schön, so viele Leute zu sehen und einfach im Gespräch zu sein und gute Stimmung zu spüren. Aber als mir dieser Begriff Adventsleuchten begegnete, der heißt ja übersetzt Ankommen, ne? Advent ankommen. Und das meint ja, dass Jesus in unserer Wirklichkeit ankommt. Aber es gibt noch ein anderes Adventsleuchten. Ne? Weil wir werden auch einmal ankommen in seiner Wirklichkeit. Also wir haben auch einen Advent. Und da dachte ich so, hey, das wäre doch super, wenn jeder von uns auch mit so einem Adventsleuchten bei Gott ankommt, weil unsere sehnsuchtsvollen Augen ihm entgegenblinken und wir ihm sagen, jetzt bist du endlich da, Jesus. Ne? Und wir uns gemeinsam voller Dank und Freude in die Arme fallen und unser Leben endgültig aufleuchten wird, weil unser Vertrauen in Erfüllung gegangen ist. Wäre das nicht super? Wäre das nicht dein Weg? Ist das nicht das, was du werden willst? Der bekannte südafrikanische Bischof Desmond Tutu hat mal gesagt, wir sind Glühbirnen und unsere Aufgabe ist es, fest verschraubt mit der Fassung zu sein. Also ich mag dieses Zitat wirklich. Warum? Weil mich das aus diesem Druck rausholt, immer leuchten zu müssen. Das kann ich nämlich nicht, mir fehlt oft die Energie. Aber er will sagen, ey, die Glühbirne, die strengt sich nicht an, sondern sie ist einfach in einer Verbindung. Und dann ist Strom da. Ja? Und worum ich dich bitten möchte, ist, komm doch in deine ursprüngliche Rolle zurück. Geh doch wieder zurück in deine ursprüngliche Verbindung, denn du bist doch gemacht, um zu leuchten und um Verbindung zu sein mit Jesus. Ja? Und ich lade dich ein, dass du das, was du in Ewigkeit sein sollst, nämlich leuchtend, dass du dir das jetzt in dein Leben holst, indem du dich bei Jesus einschraubst. Und das ist nicht schwer. Wenn du Fragen hast, wie das geht, kommst du zu mir. Gott segne dich. Amen.